Gerstmann, der Podcast.
Willkommen zu Folge 86 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und Folge 86 bedeutet, es ist eine gerade Folge, deswegen bin ich hier der Erste, der sich zu Wort meldet. Mein Name ist Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin, und mein Co-Host, der nächstes Mal dann wieder Host ist, ist dann Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo Sebastian.
Hallo Tilman, grüß dich. War eine ereignisreiche Woche, das muss man wirklich sagen.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also Iran hat jetzt einen Gegenschlag zum Gegenschlag zum Gegenschlag zum Gegenschlag quasi vollführt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Iraner haben es jedenfalls nicht mitbekommen, als gar nicht im iranischen Staatsfernsehen. Also die wurden auch alle abgefangen. Es war tatsächlich, der Angriff war ja weitaus kleiner als die 300 auch fast ebenfalls abgefangenen Raketen am 13. April, und am 19. war dann eben so ein kleiner, also sozusagen man merkt richtig, wie sozusagen eine Eskalation und Deeskalation in einem stattgefunden hat.
Genau, wollte gerade sagen, also sie müssen ja jetzt irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen, aber das ist wie wenn ich meinem Gegenüber richtig eine feuere und er feuert mir richtig eine zurück, und dann mache ich bloß noch so Patsch und er macht noch so Patsch und dann Klatsch, ja. Und wir müssen halt irgendwie müssen wir aus der, weil naja, wir haben beide keinen Bock auf Krieg. Ja. So, hat ja so. Keiner. Weder Israel hat Bock auf einen Zwei-Fronten-Krieg, noch der Iran will sich wirklich mit einer Atommacht anlegen. Und jetzt müssen die aber irgendwie sichtswarend aus der Nummer wieder rauskommen. Was ich aber geil finde, ist, dass sie Nachrichten nichts drüber gesagt haben. Weil die Frage ist, ob dieser Gegenschlag jetzt so klein war, dass Israel jetzt nicht zurückhauen muss.
Nee, Iran jetzt nicht zurückhauen muss.
Meine ich doch. Also du weißt, was ich meine.
Wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt erstmal, dass diese Geschichte jetzt erstmal beendet ist. Aber es ist ja auch so, nach diesem ersten Gegenschlag, der ja schon natürlich schlimm gewesen wäre, wenn Israel nicht technisch so hochgerüstet wäre mit dem Iron Dome, den es ja seit ungefähr 15 Jahren hat, diese Luftabwehr.
Genau. Ja, aber das wussten die Iraner.
Ja, schon.
Wenn die das nicht gewusst hätten, hätten die denen ja wahrscheinlich, Senf unter den Türklinke geschmiert oder so, keine Ahnung.
Ja, genau. Also, aber die Iraner haben damals gesagt, ja, für uns ist das jetzt abgeschlossen. Also wir denken, ja, okay, ja. Also klar, okay. Man kann jetzt nicht ja die Toten aufrechnen, weil tatsächlich in diesem Konsulargebäude in Damaskus sind ja, glaube ich, 11 Menschen umgebracht worden. Als eben ein paar wichtige Generäle getroffen wurden, und bei diesem, also man muss irgendwie hoffen, dass das jetzt irgendwie alles seine, dass sozusagen die Rechnungen oder Quittungen jetzt irgendwie ausgestellt und beendet sind an dieser Front, denn es gibt ja noch eine weitere, die, wo man auch nicht weiß, was mit den Geiseln ist. Angeblich, es kann durchaus sein, dass die große Mehrheit der noch verbliebenen Geiseln schon längst nicht mehr lebt. Aber das kriegt man immer auch nicht raus. Also
genau, sei denn man geht da rein und macht alles platt.
Ja, ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich bin ja dafür, fürs Reingehen. Aber tatsächlich, es ist ja, ich meine, Netanyahu hat ja durchaus auch ein Interesse dran, dass der Konflikt nicht zu Ende geht. Denn an dem Tag, wo der Konflikt beendet ist, wird er rausgeschmissen. Dann wird seine Regierungskoalition sich auflösen, möglicherweise. Allerspätestens bei den regulären Wahlen 2026, aber es ist sehr wahrscheinlich, denn in Israel hat es, glaube ich, seit 40 Jahren keine Regierung mehr eine reguläre Wahl abwarten können. Das heißt, der ist dann weg vom Fenster, der ist der unbeliebteste Premierminister aller Zeiten, und er hat natürlich auch eine Menge falsch gemacht. Und
was?
Es ist ihm, gibt ja ein Zitat von ihm von 2000...
Was ich krass finde, weil er ja einer der wenigen israelischen Premiers, die jetzt schon die dritte oder vierte, je nachdem wie man es rechnet, Amtszeit haben, ja.
Ach, der ist ewig schon, weiß gar nicht, wie viel Amtszeit,
naja,
also unterbrochen, ja, mehrmals unterbrochen, aber
ja, darum.
2019 gab es ja das Zitat von ihm, so ein geheimes Zitat, dass er ja eigentlich die Hamas, nicht dafür ist, die Hamas zu zerstören, weil sie ja quasi seiner rechten Politik Vorschub leistet durch ihre Existenz, und das Zitat,
genau.
So hätte er...
Wie der Apotheker, ne? Haben Sie was gegen Schnupfen? Warum soll ich was dagegen haben? Ich lebe doch davon.
So. Und ja, ist natürlich für das Land Israel zu hoffen, dass dieser Typ bald verschwindet, bald vor Gericht landet. Nicht wegen des Krieges, sondern wegen einfach seiner ganzen Korruption und seiner sonstigen Politik. Gut.
Sagen wir mal so, da ist jetzt sympathisch nicht gerade das Wort der Wahl.
Also sagen wir mal so, wenn der mit Donald Trump posiert, dann
Genau. Wobei, du weißt, wenn wir jetzt Benjamin Netanyahu kritisieren, ist das antisemitisch.
Nein.
Weil er ist ja, naja, ist ja Jude.
Ja.
Also kritisieren wir einen Juden, also ist das antisemitisch.
Naja, gut, also das ist natürlich Quatsch.
Ja, und
das
aber ich habe aber genau diese Diskussion mal mit einer Jüdin geführt, die, ich sag mal, ja, strunzdumm war sie jetzt. Na doch, ja. Und die, da ging es auch, da war gerade wieder ein Israel-Gaza-Konflikt, ich weiß gar nicht mehr welcher. Und die las dann da auch ihre, es gibt so eine jüdische,
allgemeine?
Also eine deutsche jüdische, ja, irgendwie gibt es sowas mit einem fetten David-Stern vorne drauf, las das da so. Und ich sagte, naja, das ist natürlich schon schwierig, da war es irgendwie noch brutaler, da sind die da wirklich, es wird irgendeiner der Konflikte der letzten 100 Jahre gewesen sein.
Und dann genau, die mich du bist ja an, auch, hast die, ja auch ein entsprechendes Alter.
Genau. Und dann sagte die, ich habe gestern, war großer Mädelsabend bei uns und eine der Freundinnen meiner Frau ist Physiotherapeutin. Und die fing dann auf einmal an, alle auszurenken. Also so ein Ausrenkgriff zu machen. Also das sagte, das ist quasi physiotherapeutisches Tagesding. Also hier die Blockaden im Nacken, damit es knackt. Mhm. Und ich war dann bloß drin irgendwann, weil ich fertig war. Und dann guckte mich so an und sagt so, na, du auch? Ich sage, nee, komm, lass. Ich kann das nicht leiden, wenn man auf privat, bei privaten Begebenheiten seinen Beruf ausüben soll. Darum weigere ich mich auch auf irgendwelchen privaten Geburtstagsfeiern, wo ich bin, eine Nummer zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ich weigere mich einfach. Einmal hat mein Vater und mein Bruder haben mich überredet, auf dem 65. Geburtstag unserer Tante eine Kabarettnummer zu spielen. Das war so scheiße. Das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Und darum weigere ich mich. Wollte ich das nicht? Nee, sagte, komm her, ich habe das jetzt bei allen gemacht. Hat die mich auch ausgerenkt, sehr gut übrigens. Und meinte aber, bei mir müssen sie halt besonders vorsichtig sein wegen der Arthrose. Und sie hat lange keine Opas behandelt und so. Um in dein Horn zu schlagen, fiel mir das gerade so ein.
Ich frage mich, apropos Beruf im Privaten, ich frage mich, wie Olaf Scholz geheiratet hat. Weil wollen Sie Britta Ernst heiraten, dann muss er ja erstmal sagen, schönen Dank für Ihre Frage.
Genau.
Und dann mit einem ganz langen Satz dieses Ja umschreiben. Vielleicht hat er es dann irgendwie.
Nein, er muss es ja umschiffen.
Stimmt. Vielleicht sind die gar nicht verheiratet. Das kann ja auch sein. Genau. Skandal.
Genau. So, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, wo waren wir?
Beim Thema Militär?
Achso, ja, Gaza, so, und jeweils guckte die mich dann an und sagte irgendwann, jeder, der die israelische Armee kritisiert, ist ein Antisemit. Ich sag, wieso? Naja, das sind doch Juden und du kritisierst Juden. Und wenn du Juden kritisierst, bist du ein Antisemit. Ja. Und ich sag dann so zu ihr, in meinem Jugendlichen, mit meinen damals, weiß ich nicht, 25 Jahren, und ich so dachte, na, da kann man ja argumentativ kommen und sagen, ja, aber ich kritisiere doch die Soldaten. Also erstmal kritisiere ich nicht die Soldaten, sondern ich kritisiere die Armeeführung, weil sie die Soldaten in diesen Konflikt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, schickt. Und zweitens, ich kritisiere doch, wenn dann die Soldaten nicht deswegen, weil sie Juden sind, sondern wegen ihrer, da ist mir doch scheißegal, welche Religion die haben. Nein, du kritisierst Juden und damit bist du Antisemit.
Naja, das kann man nicht ernst nehmen. Aber tatsächlich, das gleiche Argument kommt ja viel massiver, viel häufiger von Muslims. Ja?
Wenn's, natürlich.
Also das ist natürlich, also in dem Sinne muss man auch wieder sagen, man kann beide Religionen nicht miteinander vergleichen, weil die Muslims das alles einfach noch viel ärger machen und auch noch viel, also da gibt es dann auf die Fresse, ja, wenn man zum Beispiel Erdogan kritisiert oder so.
Oder halt einen Sprengstoff, einen Dynamitstange.
Genau, also da muss man immer noch sagen, Islam ist einfach eine Nummer Ärger in allem, was Religionen, sei es das Judentum oder das Christentum.
Genau, aber du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du jetzt wirklich die drei abrahamitischen Religionen nimmst, dann ist ja quasi das Judentum, ist der alte gnatzige Mann, ist schon 2500, also ist ja 2500 Jahre älter als das Christentum. Die Christen sind noch die normalsten. Und ich rede hier von den Evangelien. Ja, und der Islam, der ist einfach mal 622 Jahre jünger als das Christentum. Der kleine gnatzige Vierjährige, der dann auch um sich haut.
Genau, und kein Einsehen hat. Und
genau.
So kann man sich die Religion vorstellen. Ist übrigens interessant,
aber wir wissen,
dass diese.
Entschuldigung, sag du.
Ist übrigens interessant, dass diese Friedensverträge, die 2020 geschlossen wurden, das ist ja das Einzige, was Donald Trump international überhaupt hingekriegt hat, die heißen ja Abraham Accords, also mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel oder mit Bahrain oder Sudan. Und weil es hieß, ja, wir stammen doch alle von Abraham ab.
Genau.
Und
Was ja auch ein ausgemachter Humbug ist, ja. Aber gut. Naja, die Frage ist ja, ich stelle ja immer gerne so kühne Thesen auf und bin zum Beispiel der Meinung, dass in 200 Jahren zumindest in den entwickelten, was auch immer das dann ist, Staaten kein Mensch mehr Fleisch essen wird. Entweder weil es wirklich ein vernünftiges Derivat gibt oder halt weil sie es einfach durchgesetzt hat, dass das Töten von Lebewesen zur Ernährung anderer einfach nicht nötig ist. Gut, wir können jetzt, vegan weiß ich nicht, ob es das, weil Vitamin B12 und so, keine Ahnung, stecke ich euch tief noch drin. Und genauso glaube ich, dass es in spätestens 500 Jahren keine Religion mehr geben wird.
Oh, oh, oh. Ja, wäre gut. Aber wir melden uns dann auch wieder. Also ihr werdet es hier erfahren. Apropos also 500 Jahre, ich habe gerade nachgeschaut, Abraham soll ja 175 Jahre alt gewesen sein. So viel zum Wahrheitsgehalt der Bibel, aber er könnte heute noch US-Präsident sein.
Das ist richtig.
So.
Nee, also liebe Hörenden, am 25. April 2524 werden wir, das müsste dann die 9-millionste Folge Luke und Hengstmann sein.
Genau, Jubiläum.
Werden wir uns nochmal dazu äußern, ob es dann wirklich keine Religionen mehr gibt. Also zumindest in den entwickelten Staaten, wobei ich das ja auch immer mit großen Anführungszeichen
sage. Ja, aber unsere Prognosefähigkeit ist doch recht beschränkt.
Oh, es geht. Nee, also ich finde, es geht.
Es geht.
Also wir liegen weniger daneben als promovierte Politikwissenschaftler, die in der Presse für irgendwas bezahlt werden.
Das stimmt.
Das muss man wirklich
sagen. Apropos daneben,
und,
jetzt kommen wir mal zu...
Entschuldigung, eine Sache noch. Ja, ich weiß, heute ist Ausschweifungspodcast, das tut mir leid. Und zwar Professor Breit, mein Politikdidaktik-Professor, übrigens eines deiner Landsmänner, der kam allerdings aus Stuttgart.
Nach dem ist ja eure Straße benannt, in der ihr eure Spielstätte habt.
Ja, fast. Breiter Weg. Fast, okay. Ja. Das war sein Sohn, Breiter. Oh Gott. Heute ist Karlauer und Abschweifen. Ja, finde ich gut. Nee, der erklärte mal warum. Also er sagt selber, dass viele seiner Professorenkollegen oft im Fernsehen, allen voran Professor Vondran, der ja auch ein Berater von Helmut Schmidt war.
Ja, allen voran.
Was lachst du denn jetzt über Vondran? Das war eine Koryphäe. Im deutschen Politikwissenschaftlichen, der ist jetzt auch von der, egal. So, und die sind ja mal gerne im Fernsehen, gerade so bei Wahlsondersendungen, Politikwissenschaftler, gerade Vorfeld von Wahlen, hat immer Politikwissenschaftler, Professor so und so von der Uni, Professor, wie heißt er denn aus Halle, Professor, ich hab's vergessen. Egal, immer wieder, und sagt, mich würden sie nie fragen, weil wenn die Leute mich sehen und vor allem hören, würden sie sofort abschalten. Und zwar macht dabei noch so einen Drehgriff, wie man Fernseher früher Peter so abschaltet. Lustig, ja? Ja, genau. So. Aber er hat uns das auch völlig logisch erklärt. Politikwissenschaftler haben von Tagespolitik keine Ahnung, weil die zu theoretisch denken. Die sind halt den ganzen Tag, die spannen, der war zum Beispiel vornherein war Friedens- und Konfliktforscher, halt Breit war Didaktiker und so. Und die haben von der Tagespolitik, die gucken sich quasi nur an, wie müsste es theoretisch ausgehen. Du hast zum Beispiel im Vorfeld der Bundestagswahl 2009, hast du mal zu mir gesagt, die FDP kann auf keinen Fall aus dem Bundestag fliegen, weil so ein paar Menschen gibt es immer in Deutschland, die für liberale Politik sind. Und das machte aus einem gewissen theoretischen Gedanken, machte das ja durchaus Sinn.
Ja.
Aber wir wissen... 2009 war die schönste Wahl seit langem.
Nee, 2013 war das dann.
Meine ich doch.
9 war ja tatsächlich, also das höchste FDP-Wahlergebnis, ja, 14,6, genau. Und dann das schlechteste direkt danach.
2013, jeweils im Vorfeld dieser Wahl hast du gesagt, die FDP, oder wir waren ja beide der Überzeugung am, sagen wir mal, 23. Februar 2022, der Putin geht da nicht rein. Ja. Der Überzeugung waren wir beide. Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keinen Podcast hatten. Aber,
nee, sonst wäre es noch peinlicher gewesen.
Genau. Aber wir waren so. Und das ist halt das, was ich mit theoretischen Irrtümern meine. Aber da wir doch ein bisschen mehr in der Tagespolitik drinstecken, glaube ich, sind unsere Prognosen, sagen wir mal, etwa. Heiko würde dir jetzt komplett widersprechen, was meine Prognosen betrifft, weil ich mich einmal geirrt habe mit der Ukraine. Aber gut.
So. Prognose, das, dabei bleiben wir, denn wir schalten tatsächlich wieder zur FDP um. Die FDP hat jetzt ein Papier veröffentlicht. Übrigens auch die FDP hat nächstes, genau.
Ich dachte, in dem Papier steht drin, ob sie bei der Bundestagswahl 2015 wieder aus dem Bundestag fliegen werden.
Ja, das ist erstmal so geplant, ja, aber steht genau nicht drin. Also es sind 12 Punkte, jetzt kann man sich bei der FDP runterladen, zur sogenannten Wirtschaftswende.
Und wenn ihr euch das da runterladet, dann holen die, ist jetzt egal, es ist egal, es ist völlig egal.
Ja.
So. Ich hab's hier offen.
Ja, gut, wollen wir es doch mal durchgehen.
Es sind ja nur 12 Punkte, ja. Ja, geht also schneller als der Wahl-O-Mat. So. Punkt 1, also das Präsidium der Freien Demokraten hält die folgenden Maßnahmen für ratsam und wird daher die Erreichung der unabweisbar notwendigen Wirtschaftswende anhand des Umfangs ihrer Umsetzung politisch einordnen. So, ganz kurz,
bevor wir da jetzt drauf eingehen. Schon mal so ein schöner Satz, könnte von Olaf Scholz.
Ja, super. Ja, genau. Nee, dafür ist es noch ein bisschen zu konkret, weil er so Worte wie unabweisbar enthält. So, Wirtschaftswende. Die Frage Nummer eins, über die wir uns vielleicht ganz kurz verstehen, brauchen wir eine Wirtschaftswende? Also ich habe heute, Robert Habeck stand heute mal wieder vor der Presse, das war sehr langweilig, ich habe es aber nur gelesen und der sagte halt, der korrigiert gerade die Wirtschaftsprognose nach oben.
Ja.
Also die Wirtschaft wird stärker wachsen als
geplant. Also nächste Woche kommt auch die vom Statistischen Bundesamt die Quartalszahl und da wird es spannend, ob die Rezession, die ja seit fast anderthalb Jahren anhält, jetzt quasi beendet ist oder ob sie auf Null ist oder weitergeht. Also dieses Rezession ist ja immer dann, wenn mindestens zwei Quartale in Folge ein Minus vor dem BIP, vor der BIP-Entwicklung steht. Also
Moment. Wenn das Wachstum geringer wird oder
wenn es schrumpft. Wenn die Wirtschaft schrumpft, okay. Zwei Quartale in Folge. Bei einem kann es ja immer noch irgendwelche Effekte geben. Beim zweiten weiß man, es ist eine Rezession. Und das ist eben seit dem vierten Quartal 2022, also inzwischen doch recht lang, weil normal gehen Rezessionen kürzer als ein Jahr. Und dann geht es wieder länger bergauf.
Können wir ja auch gerne nochmal drüber kurz diskutieren, dass von einer Rezession ja nicht die Rede sein kann. Weil das härteste Beispiel an einer Rezession ist immer der Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit sinkt halt der Wohlstand innerhalb einer Gesellschaft. Das ist aber immer für mich zumindest das treffendste Merkmal, dass wir in der Wirtschaftsflaute stecken. Dass Firmen schließen mussten und so weiter und so fort. All das passiert aber nicht.
Ja, der Anstieg ist minimal, also wir sind jetzt bei 5,5%, glaube ich.
Das ist im Prinzip Vollbeschäftigung.
Von 5,5 wäre es im Grunde egal. Insofern fällt dieser Faktor tatsächlich weg, aber trotzdem, die Wirtschaftszahlen sind ja eindeutig.
Ja, aber sie haben keine Auswirkungen.
Inflation wird auch rausgerechnet, sodass klar ist, also wenn das keine Auswirkung, kann man nicht sagen. Machen wir eine Umfrage. Dafür gibt es ja dann auch sowas wie Geschäftsklimaindex. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie die Firmenbosse, was weiß ich, wenn sie schlecht gelaunt aus dem Puff kommen, sagen, ich habe schlechte Laune, Geschäftsklimaindex schlecht, sondern das ist tatsächlich, die werden ernsthaft befragt nach ihren persönlichen oder sozusagen für ihre Firma, ihre Aussichten. Und solange dieses Bürokratiemonster nicht eingedämmt ist, sondern immer mehr wird, steigt sich alles gegenseitig auf den Fuß. Also zum Beispiel die Wohnungen, das Bauen wird ja aus allen Gründen teurer. Erstens wegen der Vorschriften, weil man mehr einhalten muss, mehr machen muss. Zweitens auch, und das habe ich neulich auch irgendwo gehört und habe es, ist ja auch klar, zweitens steigen die Wohnkosten, aber sich ein Haus zu mieten oder zu kaufen, steigen deshalb, weil so eine Baustelle einfach 10 Jahre leer steht, sie ist da fließt Geld rein, versickert, weil nichts vorangeht und der Bauträger, oft sind es ja so große Baufirmen, die dann die Wohnungen einzeln verkaufen, der steckt da 10 Jahre lang Geld rein, ohne dass was ist. Und da kommen Zinsen oben drauf und so weiter. Das heißt, diese Verzögerung lebt auch von den ernährt sich auch von den Zinsen, die dann draufkommen und die muss man sich irgendwo wiederholen. Das heißt, wenn das alles schneller gehen würde, dann wären die Wohnungen automatisch billiger. Automatisch.
Ja, aber was ich damit sagen will, aber das gemeine Volk, ja, also Menschen wie du und ich, wir spüren von dieser Rezession. Das Einzige, was wir gespürt haben, ist die Inflation. Das ist klar. Und das ist auch unbestreitbar. Aber es gibt nicht mehr Arbeitslose, es gibt nicht mehr Elend. Der Wohlstand, also niemand musste während dieser Rezession, und das mache ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen, auf irgendwas verzichten. Während es zum Beispiel beim Bankencrash oder so, da haben die Leute wirklich real Geld verloren. Also meine Altersvorsorge und so, also wenn du private Altersvorsorge und so einen Kram hattest, das war spürbar. Diese Rezession geht nur auf Kosten, jetzt sage ich was ganz Plakatives, geht nur auf Kosten der Reichen. Und bei aller Liebe, und wenn ihr jetzt meinen Mittelfinger sehen könntet, wüsstet
ja,
ihr,
ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was ist reich? Du würdest sagen, reich ist derjenige, der einen Euro mehr hat, als ich mir jemals realistisch erträumen könnte. Und das ist natürlich auch einfach, reiche sind ja keine schlechten Menschen. Also selbst wenn es, wenn es nur auf ihre Kosten ginge, wäre es ja trotzdem ein Missstand, weil es muss, es muss nicht so sein. Es ist ja immer so, uns geht's doch gut. Das ist natürlich, kann man immer sagen, damit war ja Franziska Giffey im Berliner Wahlkampf immer sehr erfolgreich, wenn sie sagte, ich verstehe ja, warum wir unsere Stadt so schlecht reden. Und kann man immer sagen, alles super. Ja, dafür braucht es dann überhaupt keine Politik. Da kann man auch gerne abgewählt werden.
Ja, man kann aber auch immer alles scheiße finden. Ja, ist ja auch alles scheiße. Nein, früher war alles also besser.
Ziel von Politik ist es, Sachen zu verbessern. Und es gibt immer mal Entwicklungen, die in eine Richtung laufen, die man dann ändern sollte. Und bei der Bürokratie ist es ja ganz klar. Und dass in der Bürokratie Milliarden oder Billionen versickern, das ist ja unbestreitbar. Das kann man auch messen.
Okay, also dann lass uns jetzt mal aufhören, über Politik zu reden. Lass uns mal über die FDP reden. Und das ist nämlich Punkt 1. Jahresbürokratieabbaugesetz einführen.
Weißt du, das klingt halt so deutsch. Also wir wollen weniger Bürokratie. Was machen wir dafür? Wir bauen ein Wort aus 4 Bestandteilen und führen das ein. Ein Jahresbürokratieabbaugesetz.
Warte. Sind das 4? Das sind sogar mehr. Bürokratie ist ein Wort.
Ne? Ja, oder sozusagen kann man.
Abbaugesetz. Ja, sind 4 Worte. Also, wenn man es richtig streng nimmt, sind es 4 Worte. So. Ja, das ist eine tolle Idee. Also, ich finde das super. Vor allem, dass da nicht vorher einer drauf gekommen ist, mal die Bürokratie zu bekämpfen. Ja? Also, das ist ja, also die Idee ist ja genial. Naja,
aber du lachst jetzt. Aber ich traue der FDP viel eher zu, die Bürokratie abzubauen, als zum Beispiel der SPD oder
Edmund Stoiber.
Auch den Grünen. Also, das ist tatsächlich der Programmpunkt, den man der FDP am ehesten zuschreiben kann.
Ja, aber ich finde es halt so, wisst ihr, und Punkt 2 ist schlechtes Wetter verhindern, oder was? Ja, keine Ahnung.
Wie gesagt, also okay, die Bürokratie ist ja kein Naturgesetz, weil alle anderen europäischen Länder haben viel weniger Probleme damit. Und,
was heißt Bürokratie? Was bedeutet das für dich? Was ist Bürokratie?
Naja, Bürokratie ist erstmal, davon hat ja Max Weber schon gesprochen, quasi in seinen Theorien, ist ja erstmal ein neutraler Begriff. Das ist die Kaste oder diese Gruppe von Kräften, die halt den Staat verwalten, organisieren. Das ist Bürokratie.
Nein, aber das Negative, was ist Bürokratie, bedeutet doch nur 50 Millionen Regeln einzuführen, um Missbrauch zu verhindern. Das ist letztendlich Bürokratie, also zumindest im größten Teil.
Genau.
Es gibt ganz viele Paragraphen, ganz viele Sachen, die eingehalten werden müssen. Da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, als es um deine Förderanträge ging, was du alles beachten musst, um Missbrauch deiner Fördergelder zu vermeiden. Und davon geht es ganz oft in Bürokratie. Da baut irgendwer Scheiße und da muss jetzt ein Gesetz gemacht werden, damit das nicht nochmal passieren kann. Zack, hast du Bürokratie.
Und dann gibt's noch sowas wie Evaluation. Also beides in Kombination würde einem zu dem Gedanken verleiten, hier wird erstens mal ein gutes Gesetz gemacht und zweitens auch noch evaluiert. Ja, dann muss doch alles wunderbar klappen. Aber seltsamerweise ist die Evaluation zwar mühsam, aber sie landet in der Schublade oder in der Rundablage. Das ist halt so absurd, dass immer, also gut gemeint, es gibt ja den Spruch, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht und diese ganzen Vorschriften, also es ist ja nicht so, dass Missbrauch verhindert wird, sondern im Gegenteil, es gibt ja jede neue Regel, die etwas komplizierter macht, fordert ja gleich wieder den, kriminelle Energie heraus oder auch eine Art, es muss ja nicht kriminelle Energie sein, sondern wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach mein Haus dahinstellen, dann kann man eben ja sich anhand von Vorschriften auch, man kann sie ja interpretieren und sagen wir, okay, dann ist halt, gilt halt der Schornstein als Zimmer oder was, wenn es unbedingt nötig ist.
Ist jetzt, also wie gesagt, absurd. Wir können uns jetzt nicht an konkreten Beispielen aufhalten.
Ja, aber tatsächlich, wenn eine Vorschrift, die tatsächlich komplett, die sehr streng ist und die alles verhindern würde, was nicht erwünscht ist, da würde ich auch voll dahinter stehen, dann kann man sagen, okay, super, aber die gibt es ja kaum. Die gibt es wahrscheinlich im Steuersektor sogar am allerwenigsten. Ja? Sonst gäbe es ja dieses Buch 1000 ganz legale Steuertricks nicht. Übrigens.
Genau. Ja. Man darf übrigens nicht vergessen, dass Edmund Stoiber damals mit seiner großen Bürokratieabbau-Initiative, wann war das, 2005 oder so?
Ja, er ist 2007 aus dem Amt gegangen und kam kurze Zeit später nach Brüssel für ein paar Jahre.
Ja, 2008 gar nicht ungefähr, so unerfolgreich war, wie man denkt. Also das ging ja sogar einigermaßen. Ein bisschen was hat er ja sogar bewegt. Ich weiß nicht was, aber...
Ja, aber also doch, die Gurkenkrümmungsnorm ist ein ganz plakatives Beispiel, die gab es bis dahin und durch ihn, er hat die entdeckt quasi, oh, das brauchen wir nicht mehr und die war dann weg.
Genau,
und das,
so Kram halt.
Und das, davon habe ich tatsächlich noch nie, anscheinend scheint diese Methode ja gut zu sein. Man setzt irgendeinen, der sich tatsächlich als Jurist oder auch so ein bisschen, der so ein bisschen einen bürokratischen Ruf hat, an das dran mit ein paar Mitarbeitern und die sollen jetzt gucken, was bringt was bringt nichts, was bringt vielleicht das Gegenteil und was ist zu kleinteilig, da muss man doch auch immer sagen. Also dieses, man muss doch trennen, wichtig von unwichtig. Ja, und wenn dem Staat zum Beispiel jetzt bei irgendeiner Maßnahme 50 Euro verloren gehen, die sich irgendeiner einschiebt, dann ist es viel billiger, als wenn man den für 200 Euro kontrolliert. Der selber muss auch nochmal dokumentieren, verliert Arbeitszeit, verliert seinerseits, die ihm auch niemand ersetzt. Also das ist ja diese Pflichten seitens eines, seitens des Nichtstaates, der Person oder des Unternehmers, diese Arbeitszeit zahlt eigentlich ja keiner. Und die vom Staat, die werden ja quasi übernommen oder was weiß ich, deswegen dauert es ja so lang, weil die dann auch keine, was weiß ich, Überstunden auch gern mal abbummeln, wenn es besonders eng wird. Also das ist halt alles so eine diese Hundertprozentigkeit, diese deutsche Hundertprozentigkeit, die ist tödlich.
Und du schaffst sie ja nie, du kriegst sie ja nie.
Ja, aber so Bürokraten würden sagen, doch, mein Anspruch ist es. Und deswegen kontrolliere ich diesen 50-Euro-Schein jetzt zum vierten Mal. Eben wie gesagt, für Kosten, die viel höher liegen. Und da muss man sagen, okay, Kontrollkosten müssen auch irgendwie gedeckelt werden in Relation zu dem Betrag. Oder es müsste viel mehr Bagatellen. Das ist ja auch das Thema der Justiz, dass man sagt, okay, wir wissen hier, Kleinigkeiten gehen immer schief oder werden irgendwie eingesteckt oder so. Und da muss man sagen, was ist uns denn wichtiger, die großen oder die kleinen Sachen?
Genau. Und es hat ja auch ein bisschen so ein Zwangsstörung-Ding, ne?
Also ja,
wenn
klar.
Du wirklich bis zum letzten 50-Cent-Stück alles überprüfen musst. Ja,
ja und okay, komm. So, okay, also wir sind uns einig, wir brauchen das. Ob das mit dem Jahresbürokratieabbaugesetz funktioniert, das soll uns die FDP noch erklären. Nein, das steht jetzt hier nicht weiter.
Wir sind auch beide der Meinung, dass die FDP jetzt nicht unbedingt der geeignet. Egal. So, Reform des Bürgergeldes. So, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, Bürgergeld muss abgeschafft werden.
Ja, also sozusagen auf den Stand vorher und sie schreiben von einer Leistungskürzung von 30%. Das ist ja das, was das Bundesverfassungsgericht erlaubt. Vorher gab es Leistungskürzungen bis 100% und da haben sie gesagt, nein, wer zu faul ist, der darf auf gar keinen Fall auf 70% seines Dings verzichten. Und also 70% muss man weiterhin kriegen, wenn man die Füße hochlegt. Und nur das wollen sie in diesem Punkt. Nur das und diese Sanktionsmöglichkeit, dass die wieder eingeführt wird.
Ja, wobei...
Ja, Punkt.
Wobei ich dazu sagen muss, ich finde immer, Bürgergeld ist ja so das angebliche Existenzminimum. Und es muss, finde ich, andere Sanktionsmöglichkeiten. Also das ist das Minimum, dass jemand existieren kann. Und wir können jetzt gerne über die Mehrheit diskutieren, dass alle Hartz-IV-Empfänger die Füße hochlegen. Da sehe ich natürlich ein bisschen anders. Natürlich gibt es die, klar. Aber ich finde, wenn man ein Gesetz, pass auf, machen wir es mal rein bürokratisch. Wenn man ein Gesetz festlegt, in dem man sagt, dass jeder das Recht auf das sogenannte Existenzminimum hat, dann darf man an dem auch nicht kürzen, sonst ist es nicht das Existenzminimum.
Ja, und davon, ich weiß nicht, das ist halt auch durch diese Verfassungsgerichtssprechung tatsächlich so ein Weg eingeschlagen worden, der das so absolut setzt. Und dieses Existenzminimum ist eine Rechengröße. Und da müsste man auch wirklich sagen, so, du Hartz-IV-Empfänger, du kriegst jetzt Existenzminimum. Das heißt, davon nehmen wir dir nichts weg. Davon musst du aber auch, was weiß ich, 4,95 Euro im Monat für Theaterbesuche ausgeben, wie es dir dann in dieser Rechnung aufsteht. Da musst du tatsächlich,
so was wie Zigaretten und Alkohol sind ja
auch berechnet. Da muss man sich, also das heißt, du musst ein Durchschnittstyp sein, musst genau diese Cent-Angabe dann ausgeben für den und den Warenkorb. Und dass das nicht passiert.
Moment,
also ich
halt.
Ja, wie bitte?
Da haben wir dann aber wieder Bürokratie. Dann musst du wenigstens sagen, dann musst du wenigstens sagen, du kannst diesen Theaterbetrag aufs Jahr strecken.
Und ja, das meine ich ja. Also aber ich will das ja nicht einführen, sondern es wäre, nur dann wäre es tatsächlich ein Existenzminimum aus physischer Sicht, wenn man jetzt wirklich sagen würde, dieser Betrag ist abgegrenzt, den darfst du nicht für das ausgeben, musst für das. Und sozusagen die Beträge gegeneinander, zum Beispiel für was man sich gern leistet, dann hat man eben weniger vom anderen. Und das lässt der Sozialstaat ja nicht zu, dass der Mensch quasi selbst verantwortlich ist für das Geld, das ihm zur Verfügung steht.
Da fällt mir als Theaterbesitzer, fällt mir ja gerade was ein, wenn das ja quasi im Hartz IV schon drin ist, diese 12,95 oder so im Monat, was weiß ich, keine Ahnung, wie viel das sind, dann müsste ich dem ja gar keine Ermäßigung geben. Er hat die Ermäßigung ja schon, weil er vom Staat alimentiert wird. So, jetzt gibt's Shitstorm. Wenn es irgendwer hören würde, würde es jetzt einen Shitstorm geben.
Ja, oder den Shitstorm gibt's, wenn ich jetzt noch was sage, nämlich wann ist das zum letzten Mal bei euch eingetreten? In welchem Jahrhundert?
Dass wir einen Hartz-IV-Empfänger
an der Kasse
eine Ermäßigung gegeben haben? Also ich hatte Ewigkeit. Ich sitze allerdings auch nicht so oft an der Kasse, aber ich hatte Ewigkeit. Nicht. Das stimmt wirklich.
Ich kenne das ja vom Zungenspitzer. Gibt es ja auch Ermäßigung auch für junge Leute. Das kann man sich im Grunde sparen. Es ist schön, wenn man es draufschreibt, aber es wird nicht benutzt. Ja?
Na doch, wir haben relativ viel. Wir haben relativ viel Studenten, also relativ viel, vielleicht 5% StudentInnen. Wir haben Schüler ein paar, die kommen da meistens mit ihren Eltern mit. Und die meiste Ermäßigung, die ich habe, geht tatsächlich auf Schwerbeschädigung. Rentner kriegen ja keine Ermäßigung, das sehe ich überhaupt nicht ein.
Ja, weil klar, die haben, das sind ja die Hauptzielgruppe.
Nee, also zumindest ist es im Moment, also Altersarmut greift jetzt noch nicht. Das wird sicherlich irgendwann mal greifen, wenn wir in Rente gehen, aber im Moment ist von Altersarmut überhaupt nichts zu spüren.
Genau, also Rente ist ja was, also da muss man auch immer sich überlegen, welche Art von Zahlung, die vom Staat kommt, ist wofür. Also genauso könnte man dann sagen, wenn Rentner ermäßigt sind, dann müssen ja auch Elterngeldempfänger, die ja in dem Moment nicht arbeiten und 2/3 ihres Gehalts bekommen, müssten ja auch sagen, oh, Alimente und so weiter, hier, wir sind arm. Das stimmt ja alles nicht. Es gibt Zahlungen vom Staat, die nicht zum Auffangen von Armut gedacht sind, und die Rente gehört dazu. Ja.
Na ja, gut, da könnte man auch nochmal drüber diskutieren.
Die Rente ist eine Lebensleistungsbelohnung. Ja.
Egal, habe ich jetzt keinen Bock auf Rente. Es geht mir darum zu sagen, wir sagen dann immer, ja, dafür sind bei uns die Karten in einer Woche billiger. Sondern die sind da Rentner, die haben Zeit, kommen sie auch in einer Woche. Weil der Rentner, gerade deine Eltern sind doch lehrende Personen, ne?
Ja, oder gelehrt Habende, muss man jetzt, sie sind also ja seit einigen Pension. Jahren auch schon in Pension.
So. Die meisten Lehrer, die ich kenne, die in Rente sind, bei uns ist ja kaum jemand in Pension, die meisten Ostlehrer waren ja Angestellte, fahren nach wie vor in den Ferien in Urlaub. Es ist total krass. Die fahren in den Ferien. Es ist, ich weiß nicht warum, ob das dann genetisch in diesem Lehrer-Ding da eingebrieft ist, dass wie machen es deine Eltern?
Nee, die fahren immer in Urlaub. Immer, wenn sie wollen.
Immer. Ja. Ununterbrochen.
Die haben ihre Wohnung schon gar nicht mehr. Nein, so schlimm ist es nicht.
Du kriegst gerade ein Paket, kann das sein? Egal. So, kommen wir zu Punkt 4. Steuerliche Vorteile.
Nee, Punkt 3. Hallo.
Moratorium. Nein, du hast mir gerade nicht zugehört. Ich habe gesagt, das überspringen wir. Das ist im Prinzip das Gleiche.
Nein, eben nicht. Ach, also, komm. Was ist Moratorium für Sozialleistungen? Das klingt natürlich ganz böse. Es klingt jetzt für die Gutmenschen, oh, die scheiß FDP, Moratorium.
Donnernd auf die Uhr, ja, hau.
Nein, aber wir haben tatsächlich keine, also es ist wie du vorhin gesagt hast, Rezession und Rückgang des Rückgangs ist was anderes. Und genauso ist es, Moratorium heißt laut FDP, es sollen keine neuen Sozialleistungen eingeführt werden in den nächsten 3 Jahren. Und das ist nun, ich finde, das ist die geringstmögliche Forderung, die man haben kann. Es sind bei jeder großen Koalition eine neue Rente eingeführt worden. Dann hier Bürgergeld, jetzt diese bekloppte Kindergrundsicherung. Also es wäre sicher einfach mal gut, wenn man sagt, so die ganzen Leistungen, die es gibt, die werden ja jetzt nicht angetastet, aber wir hauen jetzt nicht nochmal eine, was weiß ich, Kinder ab 63 kriegen jetzt auch eine Grundsicherung oder so weiter. Also das ist tatsächlich
mit
dem Moratorium gemeint, das ist hochvernünftig.
Ja, so, gut, Interpretationssache.
Das Schlimme ist ja, man kann es den Grünen und der SPD zutrauen, dass sie sowas planen. Lisa Paus, gefällt das.
Wenn sie nächste Wahl gewinnen wollen, auf jeden Fall.
Oder diese grünen Jugendvorsitzende, die ja sowieso nie arbeiten will, die würde ihre Rente ab 12 einführen. So, wir kommen jetzt zu Punkt 4.
Steuerliche Vorteile für Überstunden. Da muss ich ja dazu sagen, da sind wir beide raus aus der Nummer. Dazu können wir uns nicht wirklich äußern, weil wir ja selbstständig sind. Ich bin aber grundsätzlich dafür, weil, warum nicht? Also spricht ja nichts dagegen. Weil in einem normalen...
Naja. Ja. Also du kannst ja schon was sagen. Du hast ja Angestellte. Das heißt, du könntest auch profitieren, wenn da Leute einen Arbeitsvertrag haben. Mehr Stunden arbeiten fallen ja laut diesem Vorschlag die Steuern und auch möglicherweise die Abgaben. Das müsste man dann regeln, weg. Das heißt, du müsstest eine zusätzliche Arbeitsstunde auch viel mit viel weniger bezahlen und die Person würde mehr kriegen.
Ja, nee, nicht wirklich. Also Steuern interessiert mich ja nicht, die reiche ich ja nur durch. Also die kosten mich ja effektiv nichts. Naja, doch schon, ich bezahle sie ja.
Ja, aber also so wie ich das auch die Diskussion darüber verstanden habe, ist auch angedacht, dass man das auch von Abgaben befreit, Krankenkasse und so weiter.
Ja, ja.
Und da hätte der Arbeitgeber ja durchaus was davon.
Da hätte ich durchaus, das fände ich auch gut. Aber was mich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, mal, was mich, diese Minijob-Kiste, die ist halt, weil ich fast nur Pauschis, wie wir so, also Pauschalkräfte, also Minijobber beschäftige. Und wir haben richtig gute Leute, die würden auch mehr arbeiten als die 40 Stunden im Monat, die bei uns für ihren Minijob arbeiten oder sind. Ja, ein bisschen weniger. Wir zahlen ja nicht nur Mindestlohn. Die würde ich gerne ein bisschen länger beschäftigen, kann ich aber nicht, weil die durch diese starre Minijob-Regel halt so extrem, das fände ich viel spannender. Ja. Aber gut, ich wäre ja auch keine FDP.
Aber auch das ist wieder das Thema, dass es einfach zu streng geregelt ist und nicht,
genau.
Solange jemand arbeitet, dafür Geld kriegt, dafür Steuern zahlt, muss doch alles irgendwie geregelt sein können oder auch muss gar nicht weiter geregelt werden. Und das ist ja schon wichtig, dass man sagt hier, Steuerhinterziehung und so weiter ist alles scheiße, aber es muss doch die Möglichkeit geben, sich sehr einfach an die bestehenden Vorgaben zu halten. Und da weiß ich nicht, also ich finde tatsächlich, Überstunden muss man jetzt nicht zwingend nochmal steuerlich befreien, sondern ich finde, man muss sie erstmal ermöglichen, beziehungsweise auch erleichtern. Also es gibt ja, was weiß ich.
Ja, wobei ich da auch immer vorsichtig bin, da bin ich jetzt wieder Sozialdemokrat, das muss ich sagen.
Ja.
Zu der Zeit, wo wir noch keinen Arbeitskräftemangel hatten, wurden Überstunden oft dazu ausgenutzt, wir haben das ganz oft gehabt, da waren Putzfrauen zum Beispiel im Krankenhaus, also Reinigungskräfte, während meines Zivildienstes war da so, die waren auf 4 Stunden die Woche eingestellt, also 4 Stunden am Tag eingestellt, haben 5 Stunden gearbeitet und haben sich die Überstunden immer bezahlen lassen und dann aber, wenn die frei hatten, Urlaub und so weiter und so fort, dadurch hat der Arbeitgeber natürlich auch einen Haufen Geld gespart. Das heißt, die Überstunden waren mit einkalkuliert und die mussten aber nicht bezahlt werden, verstehst du? Also, obwohl die eigentlich 5 Stunden am Tag gearbeitet hat. Darum wäre ich bei sowas immer ein bisschen vorsichtig.
Ja, dass Überstunden grundsätzlich bezahlt werden, das ist ja, oder werden sollen, das ist ja klar. Nicht überall der Fall.
Naja, aber da muss man wieder vorsichtig sein, dann hat jemand eine 40-Stunden-Stelle, muss aber 60 Stunden die Woche arbeiten, weil das sind dann Überstunden und die kriegen sie bezahlt, weißt du so. Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ich bin immer eher für Freizeitausgleich, aber
ja. Aber was passiert, wenn man sagt, so, du Handwerker, du darfst jetzt los 40 Stunden arbeiten und alles andere verbieten wir dir, was wird der machen?
Der wird schwarz arbeiten, natürlich.
Genau.
Ja, ja.
Weil man definitiv, wenn man seine Arbeit gern und gut macht, dann ist durchaus mehr möglich als 40 Stunden. Und das wollen die, sagen wir mal, wie du sagst, die Sozialdemokraten, die billigen einem Menschen ja auch manchmal nicht zu, dass man erstens mal gern und zweitens auch viel arbeiten kann und will.
Genau. So. SPD, die Arbeitsvermeidungspartei. So, regelmäßige Anpassung des Einkommenssteuertarifs und der Freibeträge. Ja, pass auf, das macht jetzt ein Feld auf. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das alles flexibel ist. Aber es geht ja nicht nur um Einkommenssteuerbeträge. Also, solange es in Prozenten ausgedrückt wird, kann man gerne darüber diskutieren. Aber zum Beispiel starres Renteneintrittsalter, bin ich komplett dagegen. Ich finde das immer lustig, wenn bei Tarifverträgen, was weiß ich, Lohnanstieg um 2% plus 500 Euro extra. Das gilt dann aber für den Chef, genauso wie für den Praktikanten. Weißt du? Das ist so, was sollen diese starren, ich bin im Allgemeinen gegen starre Beträge. Das ist so ein Blödsinn.
Ja, nee, was die FDP mit diesem Punkt 5 meint, ist, dass sie, also die kalte Progression schlägt ja dann zu, wenn sozusagen wenn die Inflation hoch ist und man verdient mehr, dann rutscht man in eine höhere Steuerklasse, ohne dass man inflationsbereinigt mehr verdient, weil die Tarifverträge haben ja jetzt so langsam quasi diese Inflation eingeholt, aber außer bei der GDL, da sind noch die Inflation der nächsten 30 Jahre vorweggenommen, aber ansonsten ist es jetzt weit ausgeglichen, aber die Leute haben sozusagen, die Summe ist höher, die sie auf dem Konto haben und die, da sind die Freibeträge und diese ganzen, die Steuerregelungen sind noch nicht an diese Beträge angepasst. Das müsste man natürlich auch fast automatisieren. Es gibt ja vom Statistischen Bundesamt die Inflationsrate, da könnte man immer sagen, okay, plus so und so viel Prozent, müsste man ja nicht mal ein eigenes Gesetz jedes Mal neu machen.
Genau.
So.
So, was haben wir noch? Vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das finde ich wieder, das finde ich so ein bisschen populistisch, weil das ist ja einfach nur eine Steuer.
Der Solidaritätszuschlag. Ach, das ist populistisch.
Ja, weil, naja, es gibt ja den Solidaritätszuschlag, den gibt es ja nicht. Das ist einfach eine Steuer irgendwie.
Naja, das ist eine Steuer auf eine Steuer. Also der Zuschlag ist ja eine Prozentzahl der Steuer, die man zahlt. Also jeder von uns hat vielleicht schon mal Zinssteuer bezahlt oder Kapitalertragssteuer. Genau. Und darauf muss dann auch nochmal, das heißt, Soli. Es ist schon eine Spezialsteuer. Es ist nicht einfach
eine Steuer.
So. Ja.
Es ist eine Steuer. Also es ist eine Steuersenkung.
Ja,
es ist bei Lichte betrachtet eine Steuersenkung.
Ja, aber die Senkung wurde ja vor ein paar Jahren, also den Solidaritätszuschlag haben ja vor ein paar Jahren alle bezahlt. Und dann hat die Große Koalition gesagt, okay, ab jetzt nur noch die Reichen, weil die eh scheiße sind.
Finde ich gut, die Reichen sollen bluten.
Ja, und das ist natürlich, und jetzt denen zu sagen, sie seien populistisch, weil sie eine Steuer abschaffen wollen, die nur noch für sie gilt, das ist halt auch einfach wieder, da kannst du gleich mit der Mistgabel irgendwie ins Villenviertel ziehen und dir deinen Solidaritätszuschlag selber holen.
Bring mich nicht auf Ideen. Ja, keine Ahnung.
Naja, gut, dass Magdeburg kein Villenviertel hat.
So. Doch, wir haben zwei Häuser, glaube ich, oder so. Nein, da kann man gerne drüber diskutieren. Ich finde es okay, so wie es ist. Und ja, es ist eine Steuersenkung. Die Frage ist, können wir uns eine Steuersenkung leisten? Und Punkt zwei, und das ist ja eine Wirtschaftswende, bringt das wirklich was? Kurbelt das so nachhaltig die Wirtschaft an, wie die FDP der Meinung ist, dass es die Wirtschaft ankurbelt? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Klientelpolitik.
Nein, das ist, also, ja, ankurbeln oder es ist einfach eine Form von Gerechtigkeit, die die darin sehen, das eben abzuschaffen, weil keine andere Bevölkerungsgruppe das zahlen muss. Es gibt ja zusätzlich die sogenannte Reichensteuer, es gibt natürlich den Spitzensteuersatz, über den kann man, finde ich, auch immer reden. Der ist meiner Meinung nach auch zu niedrig, aber immer zu denken, oh, die Reichen, oh, da kommt jetzt noch was drauf. Und das ist eben der Kern dieses, da ist jetzt noch eine Steuer, noch eine, warum? Warum gibt es nicht einfach einen Spitzensteuersatz, der höher ist?
Ja, so könnte man auch argumentieren. Da steht da aber nicht drin.
Nein, das steht da nicht drin, aber das wäre grundsätzlich, wenn man sich jetzt mit den Grünen und der SPD auf eine Entbürokratisierung einigen würde, im Zuge all dessen könnte man sagen, okay, wir verzichten auf, dass es diese ganze Steuer überhaupt gibt und setzen die andere Steuer dafür höher an. Sparen am Ende eine Menge Verfahren und eine Menge oder eine Menge.
Ja, aber das kann die FDP natürlich nicht machen, die kann ja keine Steuern erhöhen.
Ja, also das ist wieder das andere Thema, dass die Regierung tatsächlich sich dann doch in der Sache ziemlich blockiert. Naja, so.
Gut, komm, nächster Punkt. Abschreibungserleichterung des Wachstumschancengesetzes verlängern. Steuerrecht.
Steuerrecht, Abschreibungen, ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach viel zu kompliziert ist, dass man also sagt, eine Anschaffung und dann muss man auch schauen, über wie viele Jahre muss etwas abgeschrieben werden, da kann man natürlich sagen, also je größer eine Investition, desto, oder gibt es ja Jahreshöchstabschreibungssatz und so weiter, das ist doch alles auch wieder so kleinteilig, ja, wenn ich mir jetzt dieses Jahr, was weiß ich, jetzt im Haushalt, wenn ich mir jetzt eine Waschmaschine kaufe, dann ist das natürlich eine höhere Investition, gut, die kann ich jetzt nicht abschreiben oder so, aber so, wenn es jetzt eine Firma wäre, und im nächsten Jahr kaufe ich eben keine, ja, dann wäre es doch auch aus meiner Sicht einfacher, man würde die nur in dem einen Jahr anrechnen, also abziehen, als in beiden, die Hälfte oder so. Also das ist eine Sache, die man sehr leicht auch verstehen kann, dass es was bringen könnte. So,
okay.
Dann Aussetzung des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Ach, auch wieder so ein schöner Name.
Ja, also um das vielleicht ganz kurz zu erklären, es muss bei einer Jacke, selbst das Reißverschlussschiffchen muss nachgewiesen werden, dass es nicht aus Kinderarbeit ist. Jetzt ein Beispiel, aber das wollen die halt aus, weil das natürlich auch sehr viel Bürokratie nach sich zieht, weil man muss nachweisen, wo der ganze Scheiß herkommt.
So, und es gibt ja seit ein paar Tagen das EU-Lieferkettengesetz, das viel strenger ist als das deutsche. Und aus dem Grund sagt die FDP, was auch irgendwie verständlich ist, weil das ja im Grundgesetz ist ja auch so, also das, was vom Bund geregelt wird, darf nicht von den Ländern geregelt werden. Und so ähnlich wollen sie es jetzt bei diesem einen Thema auch, weil die haben gesagt, das EU haben wir nicht verhindern können, es ist strenger. Und da muss es dann eine Ausgestaltung geben, eine Richtlinie oder eine Verordnung oder so muss dann gemacht werden in Deutschland. Und da sagen die, ja, dann haben wir ja zwei parallele Rechtsvorschriften und die eine soll beendet werden, ausgesetzt. Das ist rein systematisch natürlich auch komplett nachvollziehbar.
Ja, aber,
der Stammtisch würde jetzt sagen, oh, es lief vergelten, die scheiß FDP. So, weißt du, das ist halt so, so kommt es dann an.
Ja, naja, weiß ich nicht. Also doch. Ich sehe das schon.
Unsere Hörer sind jetzt die einzigen, die wissen, dass es auf der EU-Ebene eins gibt und dass das der Grund ist, warum die FDP das Deutsche eben aussetzen will.
Nee, das glaube ich nicht, sonst würde es nicht im Wachstum, Wirtschaftswachstum, wenn es geht darum, Vorschriften zu verhindern, dass man nicht so genau kontrollieren
kann. Nein, es wird doch, die EU guckt doch genau hin, aber dass das deutsche Amt, das deutsche Verbraucherschutzamt jetzt genau, also das Ministerium jetzt nochmal drüber guckt, nachdem die EU schon da war, das ist eben das Blöde oder das ist das Absurde.
Ah ja, okay. Also es ist chronologisch Punkt 1.
Ja klar. Aber wie ich Punkt schon sagte, eins. Der Stammtisch und Sebastian Hengstmann ist Vorsitzender des linken Stammtischs in dieser Folge.
Ja.
Der sagt, oh, die wollen doch nur die Kinder arbeiten lassen. Und
genau,
das ist damit
ja.
Das ist damit überhaupt nicht gemeint.
So, nächster Kinder sind Punkt. Billiger. Außerdem haben die haben kleinere Hände, die können die Reißverschlussschiffchen viel besser anbauen. So.
Baukosten senken ist Punkt 9.
Das
darüber haben wir schon gesprochen.
Ach. Ja. Natürlich ist das populistisch.
Aber wir haben doch vorhin schon darüber gesprochen, weil dass die Baukosten nicht nur die Kosten selber sind, sondern eben die Bürokratie, die Anforderungen,
ja,
dann die
natürlich.
Zinsen für brachliegende Investitionen.
Genau.
Das heißt, das ist auch ein Punkt, auf den man sich grundsätzlich, also der grundsätzlich eigentlich überhaupt nichts falsch ist, aber der in Deutschland relativ aussichtslos ist. Ja, Punkt.
Genau. So, Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglich beenden.
So.
Naja.
Und hier
kann
bin ich raus. Also man könnte jetzt bis dahin der Meinung sein, dass ich dieses Papier richtig toll finde, aber bei Punkt 10, das ist natürlich indiskutabel. Die Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglich beenden, das ist Quatsch.
Also pass auf, wir können gerne darüber diskutieren.
Man will sie ja haben.
Genau, also wir können gerne darüber diskutieren, dass der Markt alles regelt und dass wir die FDP streitet ja auch nicht ab, dass die erneuerbaren Energien die Zukunft sind, aber das ist eben der falsche Weg, weil
ja.
Das würde bedeuten, dass keine Solaranlagen mehr fördern, also andererseits, lustigerweise, die Förderung wird beendet, du wirst aber trotzdem gezwungen, dir die Dinger aufs Dach zu knallen, wenn du neu baust. Das fände ich lustig, das wäre auch ein deutsches Gesetz, das wäre so typisch.
Ja, aber das wäre dann tatsächlich sozusagen, Grüne und FDP setzen sich gleichzeitig durch und machen ein Gesetz, was sozusagen das Schlechteste von beiden ist. Das kann durchaus passieren, aber natürlich, es ist ja so, der Staat ist ja dazu da, um dem Markt auf die Sprünge zu helfen. Die erneuerbaren Energien sind noch nicht so billig, wie sie sein könnten. Und dazu kommt, dass die Atomkraft und vor allem die Kohlekraft ja auch mit Billionen Euro subventioniert wurde über die letzten Jahrzehnte.
Natürlich. Also, immer heißt,
und deswegen sind die Kraftwerke, die da stehen, die sind ja auch alle hochsubventioniert gewesen oder immer noch. Also deswegen, das ist Quatsch.
Genau.
So
Punkt 11. Rente mit 63 anschaffen und Arbeitsanreize für ältere Menschen steigern. Kann man auch gerne drüber diskutieren. Ich war nie ein großer Freund der Mütter, also dieser Rente mit 63, Mütterrente halte ich sowieso für Quatsch. Also man kann die Lebensleistung von Müttern anderen bewerten als mit der Mütterrente. Ich habe nichts gegen Mütter, um Gottes Willen. Aber Rente mit 63 fand ich auch einen falschen Anreiz, weil der Mensch wird halt nun mal immer älter. Und auch jetzt wieder, Achtung, Shitstorm und diesmal Vorsitzender nicht des linken Stammtisches. Ich finde, das Renteneintrittsalter muss flexibilisiert oder zumindest an die Lebenserwartung angepasst werden.
Wenigstens ein Punkt, wo wir beide sagen, top.
Naja, da hab ich auch sehr gern mit meinem anderen Podcast-Vorsitzenden sehr lange drüber diskutiert, der sich zu der Aussage versteifte, man will ja auch noch ein bisschen was von der Rente haben. Und das ist so eine Aussage, die das Thema Rente komplett missinterpretiert. Ich habe nicht gegen eine auskömmliche Rente, um Gottes Willen. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber die Rente ist nicht dafür da, dass man im Alter Luxusreisen macht. Also dafür ist eine Rente nicht da.
Nee.
Die Rente ist da, dass man ungefähr auf dem Lebensstandard, den man bisher hatte, deswegen ist die Rente ja auch ans Arbeitseinkommen gekoppelt, dass man ungefähr, kann man diskutieren um 48,1%, ob das damit wirklich möglich ist. Aber dass man ungefähr auf dem Lebensstandard weiterlebt, den man bisher hatte.
Genau, und dieses Rente mit 63, ich glaube, insgeheim würde sich selbst Andrea Nahles, die ja selbst jetzt eine Behörde verwaltet, nämlich die Bundesagentur für Arbeit, wo sie mit den Folgen ihrer Rente mit 63 zu tun hat, nämlich dass niemand da ist, der arbeiten will, dass selbst Andrea Nahles sich das insgeheim vielleicht zugeben würde, dass das ein Quatsch war. So, Punkt 12.
So, irgendwann mal jetzt. Offensive zur Entfesselung von Innovationskräften. Ja, klingt super. Klingt super. Ich weiß nur nicht, wie.
Das,
nee, jetzt mal
ja,
also, wie
das
denn?
Ist halt so. Ach, wir brauchten noch einen 12. Punkt, da schreiben wir nochmal einen schönen Satz. Schöne so,
das ist doch Gesülze.
Passwörter, also Offensive, dann Entfesselung, Innovationskräfte, dann stehen da noch ein paar Sätze, aber das ist im Grunde ja, Kernfusion, alles ganz toll. Also meinetwegen Forschung, aber es ist ja so, Forschung wird ja finanziert und die Kernfusion ist seit 70 Jahren auf dem Vormarsch und immer kurz vorm Durchbruch und man kann da, habe nichts dagegen, dass es weiter geforscht wird, aber zu denken, das muss, also die Forschung wird dann noch besser oder das Ergebnis rückt dann näher, wenn es noch mehr Geld gibt, in diesem Punkt Kernfusion, da muss man sagen, da haben wir tatsächlich zur Energiegewinnung inzwischen die Erneuerbaren, die wir eben ausbauen müssen. So, okay, sind wir durch die 12 Punkte durch?
Ja, das hat lange genug gedauert.
Denn, und was kommt hier, was folgt jetzt drauf? Also das ist ja ganz normal und es ist ja deswegen beschlossen worden, weil die FDP an diesem Wochenende ihren Parteitag hat und dieses beschließt. Und das ist ganz üblich, ein übliches Verfahren. Parteien beschließen irgendwelche Papiere, wo Sachen drinstehen, die sie wollen. Das ist nicht nur zu Wahlzeiten so, sondern auch bei Grundsatzprogrammen oder auch einfach mal zwischendurch, so wie jetzt bei der Wirtschaftswende.
Und ich möchte jetzt hier den großen Staatstheoretiker Markus Söder zitieren, der sagte, das ist der Scheidungsantrag für die Ampel.
Ja, also es wird ja immer angespielt in der Zeitung, die Zeitungen sind voll damit, auf das Jahr 1982, in einer Lage, die auch von Rezession geprägt war, aus ganz anderen Gründen, wie du schon gesagt hast, Arbeitslosigkeit, Ölpreiskrise da waren die Rezepte eben verschieden von den zwei Koalitionspartnern SPD und FDP und da gab es das sogenannte Lambsdorff-Papier vom Wirtschaftsminister Lambsdorff, der später ja auch zu einer Bewährungsstrafe, nicht wegen dieses Papiers verurteilt worden war, aber wegen der Spendenaffäre. Trotzdem, also der hat dann quasi das befeuert, hatte auch schon insgeheim Gespräche mit dem CDU-Vorsitzenden Kohl geführt und dann im September 82 kam es zum Austritt der FDP aus der Bundesregierung und zu den Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU und dem Misstrauensvotum und der Neuwahl und so weiter. Kennen wir alles. Ist die Frage, kann man das vergleichen? Ja, nein?
Nein. Überhaupt nicht, weil es müssten sich ja Grüne und FDP zusammentun, um dann Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen. Und das wird ja, glaube ich, in 20 kalten Winter nicht passieren.
Genau, also die Mehrheit, die andere Mehrheitsoption fehlt in diesem Fall und es gibt einfach keine Möglichkeit, rauszugehen aus der Bundesregierung. Das ist, es gab ja immer mal wieder Regierungswechsel, die zum Beispiel durch die FDP angestoßen wurden. Auch 1966 oder also 1962 nach der Spiegel-Affäre ist die FDP ja auch rausgegangen und Adenauer musste ein neues Kabinett bilden ohne Strauß, also sozusagen Druckmittel. Wir kommen dann erst wieder, wenn der andere rausgeht. Dann 66 auch aus Wirtschaftsgründen in der Rezession, also das tatsächlich sind Rezessionen gefährliche Zeiten, ist ja klar. Sturz des Kanzlers Erhard, große Koalition, also das heißt Regierungswechsel, weil die FDP nicht mehr bereit war. Aber all das haben wir nicht, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Die Grünen,
die wirtschaftliche Lage ist nicht mal die man ja als Hauptgegner in
der
so
Regierung auserkoren hat, müssten mit einem zusammen aus der Regierung rausgehen, den anderen Kanzler wählen. Lassen wir am besten bleiben, weil und ja, also ich glaube tatsächlich oder an der Prognose, dass die Wahl 2025 regulär mit einer Ampelkoalition stattfinden wird, ist glaube ich nichts zu verändern, ja.
Genau, und es könnte aber trotzdem sein, dass wir dann das erste Mal den Fall, und da bin ich sehr gespannt, es wäre dann das erste Mal ein Fall, dass ein Kanzler gewählt und bei der nächsten Wahl wieder abgewählt wird. Das hat man noch nie in Deutschland. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß.
Ja, genau, aber das ist ja auch immer, das wird am Tag der Wahl vielleicht noch gar nicht klar sein, weil es ja dann noch immer dieses Hin und Her gibt, wer mit wem sondiert, dann verhandelt und das wird auch wieder ewig dauern.
Aber Olaf Scholz, das ist jetzt die Frage, die sich mir aus diesem ganzen Dilemma stellt, Olaf Scholz wird ja schon nochmal antreten, oder?
Natürlich und er weiß auch heute, dass er wieder gewinnt. Der ist der Einzige, der das weiß.
Du, das kann durchaus sein. Schröder hat es damals auch kein Mensch zugetraut. Der Merkel haben sie es bei jeder Wahl nicht zugetraut. Also insofern wäre ich da immer ganz vorsichtig.
Ja, also
Entschuldigung,
das sehe ich auch so, ja.
Lass uns einfach nur mal dieses Jahr Fußball-Europameister werden. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, wie sie noch vor einem Jahr war. Und auch das hat mein geliebter Professor Breit hat das gesagt, in Jahren, wo wir Welt- oder Europameister wurden, wurde nie ein Kanzler abgewählt. Gut, es wäre erstes Jahr drauf, aber immerhin.
Ja, das stimmt auch wieder. Gut, dann lassen wir das. Übrigens, apropos FDP, Christian Lindner feiert nächste Woche auch einen besonderen Tag, nämlich den Happy Genscher Day. Also er wird sozusagen, ernsthaft? Ja, nee, aber er wird, die FDP hatte ja eben mehr Vorsitzende als zum Beispiel die CDU, weil die immer kürzere Amtszeiten hatten und Genscher hatte mit knapp 11 Jahren bisher die längste Amtszeit und die wird jetzt quasi, dieser Rekord wird jetzt von Lindner gebrochen. Herzlichen Glückwunsch.
So, danke. Achso, für Genscher.
So, dann hatten wir noch, habe ich noch zwei, beziehungsweise wir haben noch ein Jubiläum. Im Bundestag steht heute die 150. Wahl zu einem Vizepräsidenten an.
Du hast im Vorgespräch schon gesagt. 149 davon hat die AfD verloren.
Genau, so fast, also tatsächlich weniger als 50 verloren. Also sie hat da noch Luft nach oben. Es wird aber ein Ergebnis sein, das wir schon kennen. Jörn König, den wir nicht kennen, aber sein Ergebnis, den kennen wir. Genau. Nämlich nicht gewählt.
Genau, also kannst ja noch raten, mit wie viel Nein kommen.
Ja, und tatsächlich die AfD ist auf dem absteigenden Ast, weil jetzt nicht mal mehr der Spitzenkandidat zur Europawahl an der eigenen Wahlkampferöffnung teilnimmt.
Das ist so geil, oder? Statt dass sie sagen, pass mal auf, Kra, alte Birne, mach dich zurück nach Sachsen. Nee, du bleibst Spitzenkandidat, aber halt dich bitte aus dem Wahlkampf raus, okay? Ja. Wäre nett, wenn, weißt du, leg dir einfach eine Decke über den Kopf, bis die Europawahl vorbei ist, das wäre ja gut. Können also wir dazu machen, Maxi?
Ich habe letzten Sonntag den Kopalla bei Karin Mioska gesehen. Der wurde so in die Zange genommen. In ihrem Format ist es ja so, da gibt es immer einen Oberpolitiker und dann kommen noch so ein paar Leute, die quasi über ihn mitdiskutieren. Und da hat man dem richtig angemerkt. Also da gibt es, es gibt ja so viel Scheiß. Wir hatten letzte Woche AfD-Festspiele in unserer Folge mit diesen ganzen, naja, Bagatellen wie Kaufhausschlägerei, ja. Das ist ja ein Witz. Jetzt aber die Russland- und China-Spionage. Weil dieser Peter Büstron, der Zweite auf der Europaliste, hat ja in Tschechien irgendwo ins Auto ein Bündel Geldscheine gereicht bekommen. Also wie in einem wirklich schlechten Film. 20.000 Euro waren das. Stell dir das mal vor. Da hätte er nur 2 Monate im Europaparlament sitzen müssen oder im Bundestag und kriegt diese Summe und denkt, oh, ich bin jetzt der Top-Spion und die Russen speisen den mit so einem Butterbrot ab. 20.000 Euro für so eine Seele. So
Unverschämtheit eigentlich.
Seele ist jetzt zu viel gesagt.
Ja.
Und das Gleiche bei Kras Mitarbeiter und bei Kras selber wahrscheinlich auch
in China. Weißt du, was mich am meisten entsetzt hat? Was? Dass so ein Rassist wie Kra überhaupt die Chinesen beschäftigt.
Naja, es war ja nicht irgendein Chinese, wie wir wissen, und auch kein ethnischer, sozusagen Deutscher, der sich hier, also das, es war schon ein spezieller Chinese. Und insofern, also Rassismus ist
mit
auch
Augenmaß.
Immer mit Augenmaß, ja.
Genau. So.
Das wird die Überschrift unserer Folge.
Rassismus mit Augenmaß. Wobei ich muss dazu sagen, das habe ich von einem Freund geklaut, der den Podcast wahrscheinlich auch hört. Also insofern, danke Matze für diesen,
es ist halt so, man merkt halt diese Verachtung der Demokratie, die ist halt weltweit und natürlich nimmt so ein Geheimdienst wie der russische oder chinesische auch dann einfach, guckt ins Telefonbuch, wen können wir denn da anrufen im Europaparlament und im Bundestag und den Geldscheine zustecken. Also das ist ja ganz normal und es ist halt so absurd, dass dieser Chrupalla, ich glaube, der Chrupalla ist extrem genervt. Die Weidel vielleicht auf andere Weise, die ist ja einfach als Person unausstehlich, aber der Chrupalla, so war, oh, dafür habe ich meinen Malerpinsel an den Nagel gehängt für so einen Zirkus hier, muss das immer rechtfertigen. Der muss ja immer zu allen Skandalen sagen, ist alles nicht so schlimm. Und der ist ja jetzt auch nicht so einer, er kennt ja nicht mal ein deutsches Gedicht, also ist ja auch jetzt nicht die hellste Birne und der muss immer mit jedem Argument, das er bringt, kommen 10 Argumente gegen ihn. Und
Der ist wirklich doof, oder?
Ich glaube schon. Er gehört nicht zu diesen extrem Bösen. Also das, was er sagt, kommt ja jetzt nie so richtig weit in die Schlagzeilen, weil er sich eben zivilisierter äußert als zum Beispiel Frau Weidel oder andere. Und ich kann mir vorstellen, dass er nach der nächsten Wahl auch entweder abgesägt wird und dann vielleicht als Fraktionsloser quasi noch eine dritte Bundestagsperiode fristet, aber dass er diesen Laden irgendwann auch wie Meuthen und wie Petri und Lucke und so weiter auch verlässt, weil Weil er merkt, also ich will vielleicht, ich bin vielleicht einer, der die AfD nach vorne bringen will, aber ich will ja hier diese ganzen Kriminellen und wirklich ekligen Gestalten, mit denen man da zu tun hat, das muss ich mir nicht geben. Aber das wäre so, auch eine Prognose, mal sehen.
Apropos Zusammenarbeit beenden. Wir sind jetzt, so ganz genau kann ich es jetzt nicht in der 100er sagen, aber wir sind jetzt etwas an einer Stunde ran. Ich glaube, wir sollten langsam auch mal Schluss machen.
Ja, ich habe noch zwei gute Meldungen.
Na dann los, zack ich.
Zimbabwe. Wir haben ja vorhin von Wirtschaft gesprochen, also Zimbabwe und Wirtschaft sind ja zwei getrennte Welten. Der Diktator Mnangagwa führt jetzt eine neue Währung ein, damit wird alles besser. Der Zimbabwe-Dollar wird durch die Währung Zimbabwe-Gold abgelöst, das ist auch ein schöner Name, oder?
Schön.
Du nennst eine Währung Gold, die nicht mal Papier wert ist, also es werden ein paar Nullen gestrichen, leider nicht er selber. Aber immerhin Zimbabwe-Gold.
Ist Mugabe aber eigentlich schon tot? Oder?
Der ist schon tot.
Der ist schon tot, ja. Okay.
Genau. Und zweitens, die Bahn verbietet jetzt Kiffen an Bahnhöfen, weil sie selber sagt, ja, für Entschleunigung sind einfach nach wie vor wir zuständig.
Also man darf nicht mal mehr in diesem Raucherbereich da kiffen?
Nee. Also, weiß nicht, ob das, wie gesagt, also, ob das irgendwie eine Auswirkung hat. Aber ich glaube, die Bahn selber gilt als harte Droge und genau. Wer davon nicht wegkommt, ist selber schuld.
Richtig.
So.
Gut. Schöne Folge, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, bis dann, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.